Deutschlandfunk, Information und Musik.
Angela Merkel hat kürzlich zwei Bilder von Emil Nolde aus ihrem Amtszimmer verbannt. Der Maler war überzeugter Nationalsozialist, das beweist gerade eine Ausstellung in Berlin. Die Musik von Richard Wagner, die hört die Kanzlerin aber offensichtlich weiterhin gerne. Dabei war auch Wagner zweifellos ein Antisemit, allerdings ohne Nazi-Vergangenheit, denn er starb ja schon 1883, also noch bevor Adolf Hitler überhaupt geboren wurde. Angela Merkel jedenfalls zählt weiterhin zu den Stammgästen der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth und wird auch in diesem Jahr zur Eröffnung erwartet. Kommende Woche ist es soweit. Die Festspiele beginnen mit einer Neuinszenierung der Wagner-Oper Tannhäuser. Anlass für uns zu sprechen über Richard Wagner und die Deutschen. Das ist eine Beziehung geprägt von Hochs und Tiefs. Oder wie der Historiker Sven-Oliver Müller es formuliert, es ist eine Geschichte von Hass und Hingabe. So lautet der Untertitel seines Buches über Richard Wagner und die Deutschen. Emil Nolde wird also abgehängt, Richard Wagner wird weitergespielt. Ich habe Sven-Oliver Müller gefragt, was hat Wagner, was andere nicht haben?
Er ist natürlich die perfekte Produktions- und Projektionsfläche. Kurz, er lässt so viele Assoziationen offen, fasziniert auf verschiedensten politischen, ästhetischen, gesellschaftlichen Ebenen, dass es viel interessanter ist, über ihn zu reden, sich über ihn zu ärgern, über ihn zu freuen, ihn in der Geschichte alle 10 bis 20 Jahre neu zu erzählen, als ihn auszulassen.
Aber es ist unumstritten, dass Wagner ein Antisemit war. Und Spuren dieser Gesinnung finden sich ja auch in seinen Werken, also etwa in den Meistersingern von Nürnberg. Trotzdem werden diese Opern bis heute viel gespielt. Warum schaffen wir es offensichtlich, diese dunkle Seite von Wagner auszublenden?
Ja, das ist zentral. Also zum einen, ja, großer Antisemit. Hinzu kommt zweitens ein bekennender Nationalist im Sinne aber von, der sich in einem Traktat setzt, als ich bin der deutscheste Mensch, ich bin der deutscheste Geist, 1865 beschreibt. Aber da ist er nicht ein völliger Sonderfall in diesem Hinsicht. Nationalismus ist nicht im späten 19. Jahrhundert identisch mit dem Faschismus, mit Rechtsradikalismus. Er ist Teil sozusagen eines Stolzes, dass es jetzt bald einen deutschen Staat geben wird, eine deutsche Kultur geben wird, dass man einen Gemeinschaftssinn entdeckt. Da ist er tatsächlich in weiten Teilen Teil eines ja bürgerlichen Mainstreams. Und der dritte Punkt, der liegt darin, dass Wagner ja ein offenes Tableau bietet. Mythen und Nationalismus und Sagengestalten, abstrakte Heldenfiguren aus der Mythologie von Wotan, Siegfried, Tannhäuser haben sie genannt. Die geben ideale Anknüpfungspunkte, es weiter zu erzählen, zu verschärfen, umzudeuten, sodass man tatsächlich eben auch dem Faschismus jede Türen und Toren öffnet und sein größter Anhänger Adolf Hitler wird zu seinem größten Feind, weil mit guten Gründen Wagner kritisiert werden muss, dass er deutungsoffen ist, auch für rechtsradikalen Nationalismus. Auf den Punkt gebracht, aber als Mensch ist Wagner politisch völlig opportunistisch. Er ist 1848, tendiert er zur demokratischen Revolution beim Deutschen Kaiserreich, findet er es vernünftig, dass es den Kaiser gibt, von Ludwig II. Von Bayern freut er sich auf das Geld, er arbeitet mit Juden zusammen, kann aber auch gegen Hermann Levy, lässt sich den Parsifal uraufführen, aber kann gleichzeitig auch Judentum und Musik über sie herziehen. Politisch ist Wagner ein völliger Opportunist, vielleicht deshalb auch so deutsch.
Sie haben es gerade angesprochen, die Nationalsozialisten haben Wagner vereinnahmt. Hitler war ein glühender Wagner-Fan. Ich lasse noch nicht ganz locker, dass Wagner nach dem Zweiten Weltkrieg trotzdem weiterhin so verehrt wurde und bis heute verehrt wird. Das ist doch tatsächlich beeindruckend, auch im Vergleich zu anderen Künstlern. Wie ist das zu erklären?
Ja, ich stimme Ihnen völlig zu. Die Rezeptionsgeschichte Wagners ist eindrucksvoll und sie ist auch in Konkurrenz zu anderen Komponisten ziemlich einzigartig. Selbst wenn Sie Beethoven-Mythos oder Italien-Verdi-Mythos nehmen. Wichtig ist, glaube ich, dass die Bayreuther Festspiele einen idealen Anknüpfungspunkt an eine elitäre Kultur liefern. Es ist schwer, da ranzukommen an die Karten. Wenn man es aber hat, kann man sich wunderbar inszenieren auf dem Hügel. Wenn man tatsächlich daran teilnimmt, kann man sagen, als gebildeter Bürger, man weiß mehr als die anderen. Es ist schwer ranzukommen, aber man ist sozial und intellektuell überlegen. Und dann ist die Repräsentation wichtig. Von Hitler war die Rede, aber nach dem Zweiten Weltkrieg dauert es, bis deutsche Spitzenpolitiker hinkommen. Der erste Kanzler ist Gerhard Schröder und vorher, Heuss hat es vermieden, aber vorher sind Scheel und sowas da. Also das ist dann ein Anknüpfungspunkt, warum Politiker sich zeigen und in den letzten 10, 20 Jahren, ja, warum kommen wir nicht los? Jetzt geht alles. Public Events. Sie haben tatsächlich von Gottschalk bis Moshammer haben sie alle möglichen Leute einer sozusagen öffentlichen Unterhaltungskultur, die Bayreuth als Spielwiese nehmen. Und dann das Letzte. Bayreuth ist spannend, weil immer neue Künstler, die klassischen Inszenierungen bis in die 60er, 50er, 60er hinter sich lassen, trotz aller Verdienste und Erneuerung von Wieland und Wolfgang, sondern das Regietheater sich durchsetzt. Schlingensief ist ein Beispiel oder ein fantastischer Regisseur wie Herheim mit seiner Meisterinszenierung vor ein paar Jahren ein anderes. Das reizt gerade auch provokative, linke, ungewöhnliche Randkünstler der Gesellschaft, gerade weil Wagner so konservativ oder tatsächlich politisch und problematisch war, lieben sie die Provokation, weil man ihn dann angreifen und destruieren kann. Hm. Das ist so wie eine Droge, lässt nicht los.
Die aktuelle Festspielchefin Katharina Wagner steht, Sie haben es angedeutet, für eine Öffnung der Festspiele. Unter ihr gab es in Bayreuth zum Beispiel auch erstmals ein Symposium zum Thema Wagner im Nationalsozialismus.
Ja.
Ist das der richtige Weg, um die Festspiele fit zu machen für die Zukunft?
Also ich glaube, das ist ein Weg. Es ist völlig vernünftig zu zeigen, was in der Rezeption besonders furchtbar lief und warum gerade Wagner und nicht andere Komponisten entsprechend nationalsozialistisch oder antisemitisch und so weiter gedeutet werden können. Das ist ein Punkt. Aber das hält Wagner nicht attraktiv. Dass Wagner die ganzen Fans hat, aber auch Regietheater, internationale Wirkung, die ganzen Künstler und die Kritiker, das kann in Zukunft nur gelingen, wenn man auch die unfassbaren ästhetischen Besonderheiten, die Idee des Musikdramas, die Idee der Deutungsoffenheit bewundert. Wagner kann neugierig machen, kann unverwechselbar verschiedenste Künstler und verschiedenste Gruppen beim Publikum ansprechen. Und das ist klasse. Immer experimentieren, immer Neues wagen und offen zu sein, auch für andere Kulturen und Stile. Das ist es, dass Wagner attraktiv halten wird, dass man also diese Kunst, die ja auch in der Ästhetik liegt, immer weiter erzählen kann, gerne umerzählen kann. Also die politische Auseinandersetzung ist zentral, aber attraktiv ist er und bleibt er, wenn man sieht, was für staunenswerte, völlig offene Möglichkeiten darin verborgen bleiben.
Und im Kontext der Debatte um die Frage, ob man das Kunstwerk vom Künstler trennen kann, die ja zurzeit wieder viel geführt wird, diese Debatte, also Emil Nolde ist nur ein Beispiel. Denken Sie, dass diese Frage auch mit Blick auf Wagner vielleicht erneut gestellt werden könnte in den nächsten Jahren?
Also wenn diese Frage gestellt werden soll, dann idealerweise Wagner. Wagner ist der politischste und kontroverseste aller Komponisten und er verschmilzt das Politische und vor allen Dingen sein eigenes Werk mit den großen Debatten und führt da immerhin dazu, dass Künstler und seine Kunst extrem schwer zu trennen sind. Eine meiner Lieblingsbeobachtungen zu diesem Verhältnis ist eine Beobachtung von Leonard Bernstein. Der hat, als er mit Freunden zusammen saß, genau diese Frage bekommen, ob er jetzt sich überhaupt mit Wagner auseinandersetzen sollte, weil Künstler und Kunst ja furchtbare Wirkungen haben und ob er Wagner denn nun hasse. Und Bernstein raucht an seiner Zigarette, wilder Kettenraucher, und meinte dann zu den Leuten, ja, ich hasse Wagner, aber auf den Knien. Und das ist eine der klügsten Bemerkungen zu Wagners Wirken überhaupt, wie ich finde, denn es zeigt einen, wenn man so will, einen Trick, dem ich wahrscheinlich auch folge. Ich trenne den Künstler, den auch menschlich, glaube ich, sehr unsympathischen, furchtbaren Menschen von dem hinreißenden Werk. Und wenn ich also Wagner hasse und viele Teile der Rezeption dann auf den Knien, weil das Werk es lohnt, sich nicht nur zu ärgern, sondern zu staunen.